SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur, Reflexe. Am Mikrofon ist Tani Vogler. 11 Jahre lang hat Beatrice Stoll das Literaturhaus Zürich geleitet. Sie hat dieses wichtige Haus der Literatur dorthin gebracht, wo es heute als unverzichtbare Institution im kulturellen Leben steht, nämlich im Kreis der Besten im ganzen deutschen Sprachraum. Nun übergibt Beatrice Stoll die Leitung in andere Hände, in die von Gesa Schneider. Ich habe Beatrice Stoll in diese Sendung eingeladen, weil sie einiges zu erzählen hat über den Literaturbetrieb im Allgemeinen und über das Literaturhaus im Speziellen. Beatrice Stoll, was hat Sie bewogen, nach 13 Jahren Zürcher Literaturhaus, davon 11 als Leiterin, zu sagen, ich höre auf?
Ich glaube, es ist meine Erfahrung vom Theaterbetrieb. Ich komme aus dem Theater, ich war mal Schauspielerin lange her und habe später als Dramaturgin und Pressereferentin im Theater gearbeitet. Und da ist es üblich, dass man alle 5 Jahre in der Regel als Direktorin eines Theaters, als Intendantin gehen muss, beziehungsweise man tritt die Stelle an mit einem 5-jährigen Vertrag. Und der wird, kann noch mal verlängert werden und auf maximal 10 und dann ist in der Regel fertig. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen wie Dieter Dorn oder Peimann, aber das ist sehr selten. Und mir gefällt das. Ich finde das richtig. Ich finde, wenn man eine künstlerische Handschrift schreibt, die im Literaturhaus wesentlich weniger intensiv ist als im Theater, aber dennoch, wenn man auch Vorlieben hat, ich habe ja eine bestimmte Literatur, die ich mag, also lade ich auch bestimmte Autorinnen und Autoren ein, dann ist es gut, wenn irgendwann jemand anders kommt, mit einer anderen Handschrift, mit anderen Vorlieben, mit neuen Ideen. Außerdem ist es immer, neue Ideen generieren auch gar nicht so einfach. Das verbraucht auch. Und ich wusste von Anfang an, dass ich nicht ewig bleiben werde. Ich habe immer so gesagt, Horizont 10, 12 Jahre, jetzt sind es 13.
Was war das Allerschönste an dieser Arbeit, die Sie nun abgeben?
Ich glaube, das Allerschönste war schon die unglaubliche Freiheit, die ich hatte. Ich konnte machen, was ich toll fand, zusammen mit meinem Team. Ich habe immer im Team gearbeitet, auch quasi eben jetzt auf dem kreativen oder künstlerischen Ideenbereich. Mein Vorstand ließ mich machen, was ich wollte. Und sicher war eine Bedingung, dass das Haus gut läuft. Aber das ist unglaublich schön, wenn Sie einfach irgendetwas andenken können und dann ausarbeiten können und ganz frei sind in ihren Möglichkeiten.
Welches war die schönste Begegnung, kann man das sagen?
Das kann man nicht sagen. Es gab viele wunderschöne Begegnungen, wirklich. Es gab auch schwierige Begegnungen, selbstverständlich. Aber ich denke, eine der ganz schönen Begegnungen war zum Beispiel Hugo Lötscher, der mir am Anfang sehr reserviert gegenübergetreten ist, der ja in Zürich lebte und viel im Literaturhaus war. Und wir haben uns irgendwie im Laufe der Zeit, jetzt angefreundet wäre übertrieben, aber wir mochten uns beide sehr, sehr gern. Und solche Geschichten sind sehr schön.
Sie haben das Stichwort schwierig auch eingebracht. Was war denn das Unangenehme eher an dieser Arbeit? Das gibt's ja auch. Es ist nicht alles nur eitel Honig lecken.
Ich glaube, was ich am meisten immer wieder auch bedauert habe, ist das Faktum, zu wenig Zeit zu haben. Sie rennen immer allem hinterher. Und vor allem, was dann zu kurz kommt, weil das Administrative, das wartet nicht. Da kommen plötzlich Mahnungen oder irgendwie, weiß auch nicht, die Probleme stehen im Haus. Aber das Künstlerische kommt dann immer ein bisschen zu kurz. Und in meinem Fall heißt künstlerisch das Lesen, das Zeit haben, neue Reihen auf die Beine zu stellen, neue Ideen zu generieren. Dafür muss man sich aus dem Büro zurückziehen und dann wird es immer schon knapp. Und auch lesen, ich habe oft in der Nacht gelesen und eben Ideen generiert für neue Reihen, das ist einfach schade. Ja. Und darunter leidet man. Ich glaube, das ist das, worunter ich am meisten gelitten habe, 13 Jahre lang.
Was überwiegt jetzt, eine gewisse Wehmut oder doch auch eine gewisse Erleichterung, dass Sie die Verantwortung abgeben können, Beatrice Stoll?
Weder noch, also ich bin nicht erleichtert, dass ich die Verantwortung abgeben kann, weil ich habe die sehr gerne getragen, diese Verantwortung, und würde die locker auch noch weitertragen. Aber Ich wusste einfach, es ist jetzt gut. Und für die Wehmut hatte ich noch keine Zeit. Ich kann mir aber vorstellen, ich sage das auch meinen Mitarbeiterinnen, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe, es kommt dann, wenn ich fertig bin. Aber jetzt, ich bin immer noch eben zu wenig Zeit, immer noch sehr viel am Tun und noch keine Wehmut.
Sie sind von Haus aus Schauspielerin, Sie haben das bereits gesagt, Sie waren in den 90er Jahren in Deutschland auf der Bühne, haben dann noch Literatur studiert. Wie sind Sie denn eigentlich Leiterin des Literaturhauses geworden?
Also eben, ich sage immer, Schauspielerin war ich in meinem vorherigen Leben, das ist sehr, sehr lange her, das war in den 80er Jahren. Ich habe dann diesen Beruf aufgehört, quasi mangels Erfolg. Ich wusste genau, wo ich hin wollte. Ich wollte eigentlich zu George Tabori und sonst zu niemandem. Und das habe ich nicht erreicht. Und dann habe ich angefangen, mich umzusehen und wusste, ich möchte zurück ins Theater, einfach auf einem anderen Bereich, und wusste, ich will Dramaturgin werden. Dafür habe ich studieren müssen, dafür musste ich zurück in die Schweiz, weil ich in Deutschland nicht mir mein Studium selber finanzieren konnte, weil ich nicht genug arbeiten durfte. Sehr kompliziert, alles egal. Aber ich musste in der Schweiz studieren und wollte eigentlich 4 Jahre studieren und sofort wieder weg. Ich wollte nie mehr zurück in die Schweiz. Ich habe die Schweiz mit 20 verlassen und wusste, ich will weg. Und jetzt bin ich seit über 20 Jahren wieder hier und finde es wunderbar. Aber ich habe angefangen zu studieren und bekam dann ein Angebot, ins Theater Neumarkt zu gehen als Pressereferentin und in die Dramaturgie, aber nur so einen kleinen Anteil. Und diese Chance habe ich gepackt und dort habe ich Richard Reich kennengelernt. Richard Reich hat damals für die NZZ Theaterkritiken geschrieben. So sind wir uns begegnet. Dann kam Richard Reich mal in ein Projekt rein als außenstehender Dramaturg, in dem ich auch involviert war als Dramaturgin vom Haus. So haben wir uns näher kennengelernt. Und als dann die Direktionszeit, die Direktoren, für die ich gearbeitet habe, Volker Hesse und Stefan Müller, als die dann weg sind, bin ich auch weg. Und dann hat mich ein halbes Jahr später Richard Reich gefragt, ob ich mit ihm zusammen oder ob ich mit ihm ins Literaturhaus einsteigen würde.
Und so hat das dann alles angefangen.
Und so hat das angefangen.
Irgendwie war auch Vater Zufall da im Spiel letztlich. Das Literaturhaus Zürich ist ein spezielles Haus, weil es domiziliert ist in der sogenannten Museumsgesellschaft. In aller Kürze, was ist diese Museumsgesellschaft? Dass diejenigen, die das nicht wissen, davon hören jetzt.
Ja, Museumsgesellschaft ist ein Leseverein. Den gibt es seit 1834, also seit mittlerweile fast 180 Jahren. Und da war ein Zusammenschluss damals 1834 von Männern, die gesagt haben, sie wollen viele Zeitschriften und Zeitungen lesen. Und wenn man quasi das Geld auf einen Haufen legt, kann man sich auch mehr leisten, als wenn man alleine Zeitungen kauft. So ist das entstanden. 30 Jahre später hat dieser Verein ein Haus gebaut, und das ist dieses Haus am Limmerquai 62. Und Ende des 19. Jahrhunderts hat sich der Verein, man höre und staune, den Frauen geöffnet. Seit dann sind Frauen zugelassen, und heute ist es ein Haus der Literatur, das eben aus diesem Verein besteht, einerseits, und andererseits aus dem Literaturhaus. Und der Verein hat große Lesesäle und viele Bücher.
Es ist so eine Art Symbiose geworden irgendwie.
Genau.
Auf natürlicher Basis. Eine Bibliothek ist im Haus, da hat man schon viele Anknüpfungspunkte.
Das ist großartig.
Ich habe gelesen, dass Lenin dort war, Thomas Mann vielleicht auch. Also es war ein Haus, das von berühmten, wiederum Männern, ja, doch frequentiert worden ist damals noch vor.
Ricarda Hoch ist auch eine sehr berühmte Frau. Es war natürlich während den Emigrantenzeiten im Ersten und Zweiten Weltkrieg, vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, haben sich hier die Größen die Hand gegeben in diesem Haus.
Was hat Sie, Beatrice Stoll, all die Jahre hindurch geleitet? Gibt es so etwas wie eine Leitplanke? Ich denke, das gibt es schon, aber wie könnte man das kurz in Worte fassen?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also was mich ganz banal gesagt geleitet hat, ist einfach die Freude an der Literatur, die Freude am Literaturschaffen, die Neugierde, neue Literaturen zu entdecken, neue Ideen zu haben, Literatur zu vermitteln. Und für mich war immer wichtig, ein relativ breites Spektrum zu zeigen, allerdings hauptsächlich im belletristischen Bereich. Also wir haben auch Sachbücher präsentiert, wenige Sachbuchreihen gemacht, in erster Linie eigentlich belletristische Literatur.
Am Anfang stand ja oder steht die Wasserglaslesung immer noch heute. Das ist immer noch Standard bei der Vermittlung von Literatur. Wie schwierig ist es eigentlich, das aufzubrechen? Oder muss man das gar nicht? Ist das gar nicht nötig? Oder wie schwierig ist es, andere Formen zu finden?
Also es gibt ja heute sehr, sehr viele andere Formen. Und sehr, sehr viele Veranstalter führen diese anderen Formen durch. Und ich finde beides ganz toll. Für mich war auch immer wichtig, eben auch hier eine Breite zu zeigen, weil die Wasserglaslesung, ich kann mich noch erinnern, als Richard Reich mich damals fragte, ob ich ins Literaturhaus einsteigen würde, habe ich ihm gesagt, vom Theater kommt, ja, ist aber ein bisschen langweilig, oder? Und der war richtig beleidigt und er hatte recht. Ich sah das natürlich kurze Zeit später auch anders, weil Wasserglaslesungen, sie sind einfach konzentriert als Zuhörerin, ja, und sie hören zu, um was es geht. Und sie kommen ganz tief hinein. Und diese sogenannten Eventlesungen haben einfach einen anderen Charakter.
Also die Wasserglaslesung, das ist ein Glas Wasser, eine Autorin, ein Autor, ein Buch, ein Stuhl, ein Tisch. Genau. Sind doch fünf Elemente im Spiel. Also so ja, ganz wenig ist es nicht.
Ja, aber es ist halt einfach so quasi, es läuft nichts. Stellen Sie sich vor, bei uns läuft eine Lesung so ab, die Autoren gehen auf die Bühne und wir haben immer eine Autorin und einen Moderator oder vom Geschlecht her absolut egal und unterschiedlich. Eine Autorin, eine Moderatorin oder zwei Männer, wie auch immer. Und dann kommt am Anfang die Stoll auf die Bühne und begrüßt. Und nachher gebe ich das Wort den beiden Protagonisten, die auf der Bühne sitzen. Und dann gibt's eine Lesung und dann gibt's ein Gespräch. Und die sitzen da immer auf der Bühne und es kommt nie ein Vogel geflogen und es gibt keinen Lichtwechsel. Und das ist relativ einfach, aber eben worum es geht, also um die Literatur, um Art und Weisen, wie man schreibt oder wie man auf gewisse Figuren kommt, wie man gewisse Szenarien erarbeitet, darum geht es. Es geht wirklich um das Wort und um das künstlerisch verfasste Wort. Und das ist so viel. Man muss halt die Geduld haben und sich hinsetzen. Ja. Und in der heutigen Zeit ist es einfach nicht so in.
Hatten Sie eine Art Stammpublikum jetzt mit den Jahren oder wechselt das Publikum von Autorin zu Autor?
Beides. Wir haben sehr wohl ein Stammpublikum, das immer wieder kommt und das sich meistens auch aus älteren Damen und Herren zusammensetzt. Das ist etwas, unter dem wir zum Teil auch leiden, weil eben die jüngeren Menschen, 20, 25, die sind sich das nicht so gewohnt. Die kommen schon auch, aber dann haben sie ein Handy in der Hand und sind während der Lesung am etwas anderes machen an diesem Handy. Das ist aber kein Affront, sondern sie sind sich einfach was anderes gewohnt. Wir haben also ein Stammpublikum und dann haben wir das ist auch sehr wichtig, wir haben wirklich praktisch pro Lesung oder pro Reihe, die wir anbieten, andere Menschen. Es war mir auch wichtig, weil ich will ja nicht nur für The Happy Few eine Veranstaltung machen, wir sind ein von der öffentlichen Hand subventioniertes Haus und wir wollen ja vielen Leuten etwas geben.
Stichwort Event, Sie haben immer so ganz spezielle Saisoneröffnungen gemacht, das war eine Spezialität des Hauses mit einem prominenten Autorin, mit einem prominenten Autor. Da war zum Beispiel George Conrad. Ich erinnere mich an ein Duo Enzensberger Vonmatt und so. Geht das in die Richtung, dass man halt nochmals etwas mit Prominenz arbeitet und einen gewissen Paukenschlag am Anfang einsetzen will, um die Saison zu eröffnen? Und wie war das? Oder warum ist das so entstanden?
Die Idee ist doppelt entstanden. Auf der einen Seite haben wir eine Hauptsponsorin, die Zürcher Kantonalbank, und die wollte einmal im Jahr oder möchte das, und das finde ich auch schön und gut, einen speziellen Auftritt haben, quasi mit uns zusammen. Ich habe gar nichts dagegen, weil ich eben finde, die unterstützen uns ja auch, selbstverständlich sollen sie das Recht haben, etwas zurückzubekommen. Und dann haben wir einen Großanlass gemacht. Und für Großanlässe brauchen sie natürlich Topshots, um es jetzt so zu nennen. Ein Imre Kertész oder ein Welbeck oder was immer. Und das andere war, dass wir zu diesen Saisoneröffnungen immer die Menschen eingeladen haben, mit denen wir über das Jahr zusammenarbeiten, also Verlegerinnen und Verleger, Autoren, Schauspielerinnen, Mäzeninnen, Politiker selbstverständlich, also einfach unsere Gäste noch. Wir haben eine große Gästekartei für die Saisoneröffnungen und die sollen das Recht haben, auch einmal richtig so hinzukommen und zu feiern mit uns.
Wenn wir schon bei der Bank kurz waren, reden wir noch ganz kurz vom Geld. Wenn ich das richtig sehe, ist der Etat vom Literaturhaus Zürich ungefähr 500.000, nicht ganz pro Jahr. Stimmt das?
Es ist mehr. Es sind mehr. 800.000.
Jetzt, in der Regel sagt man ja in der Kulturarbeit, das reicht nicht. Wie war das in Zürich? Reicht das jetzt? Oder sind die Ansprüche auch gestiegen und steigen demnach auch die Kosten?
Die Ansprüche sind gestiegen, wenn man sich den chronologischen Verlauf ansieht. Wir haben angefangen mit sehr, sehr wenig Geld, beziehungsweise Richard Reich hat quasi mit null angefangen und dann kamen zwei Mäzene, die jeweils 100.000 Franken gegeben haben. Das war 1999 und daraufhin hat er gesagt, okay, jetzt kann ich mir jemanden leisten, die mit mir zusammen das macht. Das war dann ich. Und dann haben wir erst ein Jahr später haben wir Subventionen bekommen. Wir haben angefangen, Subventionen.
Also von der Stadt oder
von
der Kanton?
Von der Stadt Zürich, ja. Von der Stadt Zürich haben wir Subventionen. Seither haben angefangen, ich glaube, mit 200.000 Franken im Jahr Subventionen. Heute sind wir bei 420.000. Ich habe das sukzessive so erhöhen können, weil man natürlich das Angebot auch ausgebaut hat und so weiter. Wir sind jetzt bei 500.000. Es waren natürlich immer mehr, weil das Literaturhaus Zürich jeder Kulturveranstalter muss auch eigenes Geld erwirtschaften. Das sind einerseits Eintritte. Wir verlangen ja Eintritt für die Lesungen. Das sind Stiftungen, die uns Geld geben. Das sind Sponsoren. Auch neben unserer Hauptsponsorin der Zürcher Kantonalbank haben wir andere. Man muss immer, also als Leiterin und Geschäftsführerin, muss man immer auch noch Geld suchen.
Ich denke, das ist ein großer Teil auch der Knochenarbeit, die man zu leisten hat.
Durchaus ein großer Teil der Knochenarbeit, aber auch eine schöne Arbeit, weil ich muss wirklich sagen, es gibt zwar viele, die an diesen Töpfen kratzen oder kratzen, die anklopfen an diesen Töpfen, aber die Stiftungen und die Donatoren, die auch immer wieder dieselben sind, selbstverständlich, die sind sehr offen für Projekte, die sie unterstützen wollen. Und wir haben immer ganz tolle Unterstützung erfahren. Also von dem her war es nicht eine Frustarbeit. Und weil Sie vorher gefragt haben, ist es zu viel oder ist es zu wenig? Ich finde, uns geht es ausgezeichnet. Also wir haben wirklich, und in dieses Klagelied mag ich gar nicht einstimmen, natürlich haben wir knapp im Sinne von, wir machen halt immer das Maximum. Je mehr Geld wir haben, desto mehr Veranstaltungen machen wir. Weil ich finde, das Geld ist für die Öffentlichkeit da und für die Autorinnen und Autoren und nicht für unsere Löhne. Und von dem her reizen wir manchmal unsere Arbeitskräfte ein wenig aus, aber an und für sich haben wir fantastische Bedingungen.
Schön, wenn Sie das so sagen können. Andere würden das vielleicht nicht so sagen
Bestimmt,
können.
Bestimmt, ja.
Aber jeder hat das, was er verdient vielleicht. Stimmt das? Ich weiß es
Nein,
nicht.
Das
Lassen wir
nicht.
Das mal offen.
Also ich möchte nur ganz kurz sagen, dass zum Beispiel die Häuser im Osten von Deutschland, die haben so viel weniger Geld als wir. Und die haben auch nicht Subventionen, die für 4 Jahre gehen, sondern die haben Subventionen, die alle halbe Jahre fertig sind und müssen immer wieder neu beantragen. Und wenn man das mit Zürich vergleicht, die haben Stress.
Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur. Ich spreche mit Beatrice Stoll, der scheidenden Leiterin des Literaturhauses Zürich. Wir haben jetzt noch eigentlich wenig vom Qualitativen gesprochen, von der eigentlichen Literaturarbeit im Literaturhaus Zürich. Was mir immer aufgefallen ist, dass Sie viel fremdsprachige Lesungen hatten, fremdsprachige Autorinnen. Das war ein besonders gepflegter Bereich. Warum war das so?
Also da muss man sagen, dass quasi von der Entstehung des Zürcher Literaturhauses her hat die Stadt Zürich bis ins Jahr 2011 Lesungen im Literaturhaus Zürich veranstaltet. Das heißt, Roman Haes vom Präsidialdepartement.
Das war das Literaturpodium.
Genau. Ja. Der hat ausschließlich fremdsprachige Lesungen organisiert, weil am Anfang, als man eben zusammenkam und als das Literaturhaus gegründet wurde, hieß es vom Literaturpodium aus, wir würden gerne weitermachen. Das fand Richard Reich, der war damals noch alleine bei diesen Verhandlungen, war ich nicht dabei, fand der toll. Und dann hat man sich geeinigt, wer macht was. Und dann sagte die Stadt, okay, wir machen ausschließlich fremdsprachige Lesungen, weil die sind teurer. Die Stadt hat ja damals sehr viel größeres Budget als wir pro Lesung. Und bei dem ist es natürlich nicht geblieben, weil später haben wir selber vom Literaturhaus dann auch viele fremdsprachige Lesungen Aufführungen gemacht, aber schon immer in Ergänzung und immer in Absprache.
Sie haben auch Deutschschweizer Literatur in die Romandie getragen, zusammen mit den Autoren jeweils. Mhm. Also es war eine aktive Beförderung dieses Austausches, der immer wieder verlangt wird über den Röstigraben. Sie haben mit dem Tonhalle-Orchester zusammengearbeitet, Literatur und Musik, Literatur und Fotografie war ein Standbein. Es gab einen Workshop jedes Jahr, wozu Kritiker eingeladen wurden, dem Thema Osteuropa. Also eine sehr breite Palette von Arbeit in diesem Literaturhaus Zürich. Die Nachwuchsförderung darf man nicht vergessen, das gehört auch zu jedem Literaturhaus heute. Es gibt Wettbewerbe, Betreuungen von jungen Autorinnen und Autoren. Kommen wir noch zu sprechen auf die Vernetzung. Da gibt es eine Vereinigung, literaturhaus.net, wo wie viele Literaturhäuser inzwischen aus dem deutschsprachigen Raum zusammengeschlossen sind?
Elf.
Ja. Was hat dies gebracht? Was ist das für ein Vorteil, wenn man da zusammengehen kann?
Also ganz wichtig ist natürlich das Netzwerk, in diesem Netzwerk, also der Austausch, der gegenseitige Austausch, was es gebracht hat und was eigentlich auch der Grund war, weshalb die sich damals zusammengetan haben. Ich sage die damals, weil das Zürcher Literaturhaus ist seit 2008, glaube ich, dabei. Gegründet wurde das Netzwerk im 2002, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das war die Idee, dass wenn man sich zusammentut, kann man viel größere Projekte machen.
Auch rein finanziell Synergien herstellen, ja?
Finanziell unbedingt Synergien herstellen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie zum Beispiel beim europäischen Fonds, also von Europa, von der
EU.
EU, von der EU Geld wollen, dann als einzelnes Literaturhaus haben Sie keine Chance, aber als Literaturhäuser in allen deutschsprachigen Ländern können Sie sagen, ja, wir machen das dann da und da und da und wir haben so und so viel Einzugsgebiet, Zuhörerinnen oder Zuschauer, die wir erreichen. Das ist ein ganz anderes Potenzial und da konnten wir ganz tolle, großartige Projekte machen, die wir alleine als Haus, das ja im Vergleich mit Theatern oder mit Museen eine Peanuts-Größe hat, diese Literaturhäuser, konnten wir ganz tolle Sachen machen.
Literaturhäuser sind offensichtlich Frauendomäne. Weshalb ist das so? Was denkst du?
Nein, es ist nur in der Schweiz so und es ist auch ganz offensichtlich, dass in der Schweiz Literaturhäuser einen weniger hohen Stellenwert haben als in Deutschland. In Deutschland, meine Kollegen im Netzwerk sind bis auf zwei, glaube ich, sind es alles Männer. Das stimmt also nicht. Und ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, das Literaturhaus in Zürich hätte auch einen anderen Stellenwert. Aber ich glaube schon, das hat so ein bisschen ein Gender-Problem. In Deutschland haben Literaturhäuser wirklich einen, also vor allem die großen Literaturhäuser, die jetzt auch im Netzwerk sind, München, ein Mann, Berlin, ein Mann, Stuttgart, ein Mann, Hamburg ein
auch,
Mann,
ja.
Einen hohen Ruf, obwohl sie nicht mehr Zuhörer haben als wir und ungefähr den gleichen Etat haben, mit Ausnahme von München, das ist viel größer, hat auch mehr Geld. Aber obwohl sie sonst genau gleich sind wie Zürich, haben sie einen höheren Stellenwert.
Ich habe ein bisschen in Ihrer Gästeliste geblättert und das liest sich wie ein Who is Who der Gegenwartsliteratur. Man findet unter anderem zwei Nobelpreisträger, Hertha Müller, Imre Kertész, wenn ich richtig gezählt habe. Wen hätten Sie noch gerne eingeladen, der jetzt nicht kommen konnte in Ihrer Amtszeit oder die?
Ein weiterer Nobelpreisträger, den ich sehr gerne gehabt hätte und der eigentlich zugesagt hat, jetzt im Mai noch nach Zürich zu kommen. An und für sich hatte ich mal vor, mit ihm die Abschlussveranstaltung zu machen. Das ist Orhan Pamuk. Das ist ein türkischer Nobelpreisträger. Ihn hätte ich sehr gerne noch gehabt. Der hat dann aber abgesagt und hat gesagt, er kommt im nächsten Jahr. Vermutlich tut er das, selbstverständlich tut er das auch mit meiner Nachfolgerin. Ich hatte ihn kennengelernt in Krakau anlässlich eines Projektes, von dem ich vorher schon erzählt habe. Und er hat gesagt, ich möchte jetzt so gern, dass Sie mal kommen. Es hieß immer, er kommt nicht nach Zürich, weil in Zürich gibt es zu wenig türkischstämmige Einwohnerinnen und Einwohner. Und dann hat er gesagt, nein, er kommt eigentlich gern nach Zürich, aber er hatte immer Probleme mit der Einreise. Und wenn ich ihm dieses Problem quasi lösen würde, dann käme er sehr gerne. Da habe ich gesagt, lösen wir gar kein Problem, aber jetzt hat es nicht geklappt. Das ist der eine und die andere ist nicht Nobelpreisträgerin, aber auch sehr bekannte Autorin, das ist Alice Munro. lebt in Kanada mittlerweile ungefähr 84 Jahre alt, bin jetzt nicht sicher. Und das finde ich so eine tolle Autorin, die, da haben wir es auch oft versucht und die hätte ich sehr gerne gehabt, aber es...
Also Sie haben noch einiges auch vorgespurt, wovon dann Ihre Nachfolgerin Gesa Schneider profitieren kann. Vielleicht.
Das wäre doch schön.
Zum Schluss die Frage der Fragen. Was nun? Was machen Sie jetzt nun?
Ich habe etwas anderes vor. Ich wusste, dass ich nicht auf der reinen Literaturvermittlung bleiben möchte, weil da habe ich wirklich für mich, also in meinen Augen, die schönste Arbeit gehabt, die man in der Schweiz haben kann in diesem Bereich. Das Literaturhaus Zürich war wunderbar. Ich habe das so, so gerne gemacht und ich wusste, kann jetzt nicht ein anderes Haus übernehmen oder ein Festival übernehmen oder so, sondern ich will da weg. Und dann habe ich lange überlegt, ich habe nachgedacht und kam dann dazu, dass ich jetzt deutsche Literatur Schülerinnen und Schülern vermitteln
möchte. Sie werden Lehrerin.
Ja, ich werde Gymnasiallehrerin oder ich habe es zumindest vor. Deswegen vorhaben, weil ich erstens noch keine Stelle habe und zweitens, und deshalb könnte ich gar keine Stelle haben, ich muss noch das höhere Lehramt machen, so nennt sich das. Das sind, wenn man nur studieren würde, 3 Semester an der Uni. Und ich möchte aber versuchen, das dann schon berufsbegleitend machen zu können. Das heißt, man darf unterrichten und das Studium erst abschließen, wenn man bereits schon Schülerinnen und Schüler hat. Und ich freue mich sehr darauf. Ich habe keine Ahnung, ob ich das kann, ob das geht, ob die Schülerinnen mich mögen, ob ich die Schüler mag. Aber ich glaube schon.
Ich glaube, die Voraussetzungen sind günstig, denn Sie waren eine Vermittlerin und Sie werden weiterhin offenbar jetzt eine Vermittlerin sein.
Genau,
von was
auf
auch immer.
Ebene.
Wahrscheinlich auch von Literatur. Auf jeden Fall, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute, Beatrice.
Ich bedanke
Stoll.
Mich auch.
Das war Reflexe mit der scheidenden Leiterin des Literaturhauses Zürich, Beatrice Stoll. Sie können diese Sendung heute Abend um 22 Uhr nochmals hören oder online auf srf2.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.